Fuß in der Tür. Der Podcast für urbane PraktikerInnen.
Wer welche Geschichten wem erzählt, ist eine Frage von politischer Macht und Hegemonie. Manche Geschichten werden bewusst nicht erzählt, andere vernichtet oder jenen, die sie erzählen könnten, wird keine Bühne geboten. Welche Geschichten werden tradiert und welche gelöscht? Wie wird alternatives Wissen über Stadt produziert und politisch wirksam? Wie formen hegemoniale Narrative unser Verständnis von Raum? Und wie lassen sich queere, feministische und nicht-normative Perspektiven als gestaltende Raumpraktiken sichtbar machen? Wie kann das lustvolle und emotionale Potenzial von Räumen bestehende Stadtentwicklungs- und Erinnerungspraktiken irritieren, öffnen und transformieren? Und welches Demokratisierungspotenzial tragen Gegenerzählungen in sich? Darüber wollen wir uns in der 34. Ausgabe von Fuß in der Tür mit unseren Gästen unterhalten. Ich begrüße im Studio Christian Heid und Lukas Staudinger, die beiden Gründer von Polygonal, einem Forschungs- und Praxislabor, das sich der Vermittlung und Diskussion urbanistischer und stadtsoziologischen Themen in Form von performativen Stadtwanderungen, Ausstellungen, Festivals und kuratorischen Projekten widmet und sich dabei explizit mit urbanen Transformationsprozessen, Marginalisierung und Queerness auseinandersetzt. Lukas Staudinger studierte Architektur an der Akademie der Bildenden Künste in Wien und an der Universität der Künste in Berlin. Zusätzlich hat er einen Masterabschluss in World Cities and Urban Life vom Department of Sociology der Goldsmiths University of London. Seit 2024 ist er Professor an der Berlin International University of Applied Sciences. Hallo Lukas.
Hallo, schön hier zu sein.
Und mit Lukas im Studio Christian Heid. Er hat nach einem Studium der Stadtforschung am UCL London und der Architektur an der Akademie der Bildenden Künste Wien in Stadtsoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert. Er ist Senior Researcher an der TU Berlin im Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen und er ist Vorstandsmitglied im Urbanen Praxis e.V. Hallo Christian.
Ja, hallo auch von mir. Schön hier zu sein.
Ja, und ich begrüße natürlich meine Co-Moderatorin Rebecca Wall und all unsere Zuhörerinnen. Herzlich willkommen.
Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid heute. Schön, dass wir mit euch über eure Arbeit sprechen können und versuchen können, das so ein bisschen theoretisch vielleicht auch einzufassen oder zu reflektieren, was das bedeutet für ein Demokratisierungspotenzial von urbaner Praxis und was ihr davon so haltet von dieser These, die wir da aufgemacht haben. Und wir wollen aber, um einzusteigen ins Gespräch, erstmal von euch so ein bisschen was hören. Was macht ihr? Wie arbeitet ihr? Und wir haben uns überlegt, dass es vielleicht schön wäre, wenn ihr am Anfang einmal davon erzählen könntet, wie ihr angefangen habt. Ich habe euch, glaube ich, das erste Mal über dieses Drifter-Projekt kennengelernt. Und vielleicht wollt ihr damit anfangen und dann irgendwie mal so ein bisschen beschreiben, wie seid ihr eingestiegen als Polygonal?
Der Anfang ist so ein bisschen schwierig, glaube ich, zu sagen, wann jetzt so genau der Anfang war. Irgendwann mal haben wir viele dieser Sachen, die wir gemacht haben und auch immer noch machen, einfach versucht, so ein bisschen zu professionalisieren oder dachten, da steckt mehr dahinter. Und der Anfang war im Prinzip auch das, wofür wir immer wieder auch immer noch angesprochen werden, glaube ich, nämlich, dass wir mit Stadtspaziergängen angefangen haben, die im Prinzip sich schon auf, also jetzt nicht auf Laien beziehen, aber die immer versuchen, unterschiedliche Themen, die uns in der Stadt bewegen, auch politische Themen, historische Themen, mit denen Stadtspaziergänge zu entwickeln. Das war so ein bisschen der Anfangspunkt. Wir haben das ganz viel auch durch unsere beiden Uni-Beschäftigungen mit unterschiedlichen Studierendengruppen gemacht, auch so internationalen Gruppen. Genau, so hat es angefangen und dann kam Drifter und da ist Drifter angesprochen, das muss man vielleicht jetzt auch noch mal kurz erklären. Das war im Prinzip so eine Weiterentwicklung, die Corona-bedingt war. Also wir haben Stadtspaziergänge gemacht, konnten unsere Arbeit quasi nicht mehr so machen, weil wir eben diese Gruppenarbeiten, auch Workshops und so, nicht weitermachen konnten und haben uns deswegen auf das Audioformat stark beschränkt oder das eigentlich als großes Potenzial dann irgendwann mal gesehen, das uns immer noch beschäftigt. Drifter ist eine App, die entstanden ist, wo wir so akustische Stadtspaziergänge anbieten, die in denen wir jetzt aber gar nicht mehr so direkt tief drinnen stecken.
Ja, also ich kann da, glaube ich, nur ganz kurz ergänzen. Was für uns, glaube ich, immer sehr, sehr wichtig war, war die Vermittlung von architektonischen und stadtsoziologischen und urbanistischen Themen. Und die Stadtspaziergänge waren da, wenn man so möchte, eine Methode, eine Taktik, auch wenn man so will, wie man bestimmte Nischenthemen in die Welt bringt, auch an unser Publikum bringt oder ein interessiertes Fachpublikum bringt. Der Stadtspaziergang war da quasi eigentlich so eine Art Initialzündung und daraus ist dann quasi dieses ganze Thema der Stadtrauminszenierung geworden. Also wir beschäftigen uns ja mittlerweile sehr intensiv mit dem Prinzip der Stadtrauminszenierung, also quasi mit dem Bespielen des öffentlichen Raums, der Möglichkeit, öffentliche Räume alternativ zu lesen und zu nutzen. Und dafür entwickeln wir seit dem Beginn von Polygonal, der, wie Christian gerade gesagt hat, mit den Stadtspaziergängen begonnen hat, auch heute noch Formate. Und diese Formate beinhalten dann eben von Performances im öffentlichen Raum bis hin zu Ausstellungen im öffentlichen Raum, bis hin zu Ausstellungen, die sich mit öffentlichem Raum beschäftigen und bis hin zu Festivals, die dezentral funktionieren, an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Nichtorten, auch wenn man so möchte. Und insofern würde ich sagen, was uns von Anfang bis jetzt immer begleitet hat, war dieses große Interesse an der Entwicklung von Formaten, die architektonisch-urbanistische Themen in die Welt bringen.
Ich hätte eine Nachfrage zu den Drifters. Sind die thematisch irgendwie gesteckt? Was gibt es zu hören auf diesen Führungen? Folgen die einer vorgegebenen Route oder ist es eher ein Flanieren oder eine Form von Deriv?
Ich würde sagen, das sind so unterschiedliche Formate, die wir da gestaltet haben. Es gibt Formate, die eher so Deriv-assoziativ gehalten sind, also dass bestimmte Themen an bestimmten Orten gehört werden, wo eigentlich in dem Anhören an diesem Ort eine Bedeutung entsteht, die bei den Zuhörenden selbst entsteht, also assoziativer sind, also jetzt nicht so hier seht ihr Haus XY, sondern eher assoziativ mit Themen arbeiten, das ist so ein Format. Dann haben wir auch andere Formate entwickelt, die in Kooperation zum Beispiel mit Museen entstanden sind. Die Formate waren, wo Museen an uns herangetreten sind und gesagt, wir brauchen mehr Vermittlungsformate, die ja auch in der Stadt funktionieren und im öffentlichen Raum draußen funktionieren. Da sind auch unterschiedliche Spaziergänge entstanden, die vielleicht stärker auch nochmal irgendwie eine vorgefertigte Route haben. Also im Prinzip ist es ein bisschen breiter.
Und das Publikum trägt Kopfhörer und wie werden die Soundfiles aufgerufen oder abgerufen? Funktioniert das über GPS oder muss man da selbst irgendwie aktiv werden und Knöpfchen drücken?
Das ist im Grunde automatisiert, also das läuft über GPS. Man lädt sich die App runter namens Drifter, ist auch natürlich im App Store, das mache ich schon Werbung. Ne? Ich fühle mich jetzt gerade, als würde ich eher Werbung machen, ist doch schön. Ne?
Ja, für euch
endlich darf ich mal
hier
Werbung machen. Und zwar, man kann diese App auf dem App Store runterladen, in allen gängigen App Stores. Und wenn man das auf seinem Smartphone hat, dann kann man sich einen Spaziergang aussuchen, der natürlich verortet ist und dann begebe ich mich an diesen Ort und die App über GPS erkennt dann, ob ich in einer Soundwolke sozusagen bin, also in einem Bereich bin, in dem ein Sound abgespielt werden soll. Wenn ich den betrete, geht es dann automatisch los und dann höre ich quasi die Geschichte, die mit diesem Ort assoziiert ist. Und dann kann man sozusagen durch eine Nachbarschaft oder durch eine Straße, einen Park spazieren und je nachdem, wo ich bin, höre ich dann die entsprechende Geschichte zu der zu der Kreuzung, zu der Ecke, zu dem Baum, zu dem Haus, zu dem Park etc.
Könnt ihr vielleicht ein Beispiel geben für so einen Drift?
Ich überlege gerade, was jetzt eigentlich so ein gutes Beispiel wäre, jetzt, weil wir auch von den unterschiedlichen Formaten gesprochen haben. Vielleicht ein gutes Beispiel war wirklich so unser erster Drift. Das Thema war so Politics of Public Space. Corona, habe ich ja schon erwähnt, dass wir da angefangen haben. Und wir haben mit unterschiedlichen Personen geredet, die uns in unserem Netzwerk nahe standen, um über öffentlichen Raum zu reflektieren, auch in Zeiten von Corona und was es für eine Neubedeutung hat. Und da haben wir zwei Walks, einen in Kreuzberg, einen in Wedding gemacht, wo Personen auch teilweise theoretische Positionen dargestellt haben, die so ein besonderes Leben kriegen, eigentlich tatsächlich, dass man sie an einem bestimmten Ort anhört. Ja, ich denke da zum Beispiel an Jane Jacobs zum Beispiel und die Eyes on the Street. Und das ist natürlich auch was ganz anderes, wenn man das Buch liest versus man ist irgendwo draußen in der Stadt und hört sich das an und sieht die Eyes on the Street vielleicht oder sieht den späten Besitzer, die Besitzerin, die da mit reinkommt.
Ich würde da vielleicht gerne zwei weitere Beispiele noch bringen, die das auch ganz gut verdeutlichen, was diese Drifts auch so an Potenzial mitbringen. Also zum einen haben wir das Vermittlungsprogramm im öffentlichen Raum für das Georg Kolbe Museum gemacht und haben Orte, die mit Georg Kolbe, dem Bildhauer, verbunden sind in Berlin, mit diesen Drifts sozusagen zugänglich gemacht, also über ganz Berlin verteilt. Also das war eine Zusammenarbeit mit eben einer Institution. Und dann gab es aber auch noch beispielsweise das Projekt Nothing That Ever Was Changes, das wir selbst initiiert haben, wofür wir Projektgelder beantragt haben und auch bekommen haben aus unterschiedlichen Fördertöpfen, wo es darum ging, Orte queerer Subkultur oder Orte queerer Kultur generell, die es nicht mehr gibt, wieder aufzuspüren und die dann über Oral Histories und Geschichten von Personen, mit denen wir Interviews geführt haben, wenn man so möchte, wieder zum Leben zu erwecken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir später auch nochmal über Constellations sprechen. Ich habe jetzt bewusst Nothing That Ever Was Changes erwähnt, weil Nothing That Ever Was Changes eigentlich quasi die Geburtsstunde von Constellations war. Also, aber ich nehme mal an, ihr werdet uns da jetzt noch hinmoderieren.
Es ist alles natürlich schon geplant, insofern wir landen da irgendwann wahrscheinlich. Wir hatten uns in der Vorbereitung auch darüber ausgetauscht, Heimo, dass wir es interessant finden, dass die Arbeiten, die ihr macht, auf der einen Seite selbst initiierte Aufgaben oder so Projekte sind und auf der anderen Seite beauftragte Projekte. Also, und du hast es jetzt ja gerade schon angesprochen, das eine war ein Museum, was euch angesprochen hat, und das andere war was, was ihr irgendwie so von euch heraus gemacht habt. Vielleicht könnt ihr darüber noch mal ein bisschen sprechen. Wie verändert das was in eurer Arbeit, wenn ihr beauftragt werdet? Wie entwickelt ihr aber auch selber Projekte? Wie findet ihr dann Finanzierung?
Ja, Finanzierung finden wir so wie viele, glaube ich, die in diesem Bereich tätig sind und ihre eigenen Projekte machen wollen, indem wir Anträge schreiben und uns um Förderungen bewerben. Auch in der Vergangenheit, finde ich, auch großes Glück hatten, schöne Projekte über solche Förderungen auch aufzutreiben. Natürlich sieht man immer nur das, was gefördert wird und was umgesetzt wird. Es gibt ganz viele Anträge, die wir geschrieben haben, die in Schubladen herumliegen, die vielleicht nochmal mit rauskommen oder vielleicht auch nicht. Mehrmalige Anträge geschrieben, wo wir dachten, das ist ein richtig tolles Projekt, das ist unglaublich, das muss gefördert werden und das nicht bekommen, aber ganz viele andere Sachen, die wir machen konnten, haben auch gut funktioniert tatsächlich. Also das ist so ein Teil davon.
ich glaube, es geht wahrscheinlich bei der Frage auch so ein bisschen darum, mit welchem Zugang man dann an die jeweiligen Projekte herantritt. Ich würde sagen, dass wir natürlich in all unseren Projekten versuchen, unsere inhaltlichen, kuratorischen Standards immer stets hochzuhalten. Ich glaube, der Zugang ist allerdings ein bisschen ein anderer bei beauftragten Projekten als bei selbstinitiierten Projekten, weil man natürlich bei selbstinitiierten nochmal viel, viel politischer sein kann, ne? Also wir versuchen das natürlich auch in Projekten, die beauftragt werden, zu tun, aber in den selbstinitiierten Arbeiten können wir dann halt wirklich auch sozusagen mit Themen arbeiten, die uns unter den Nägeln brennen, mit Themen arbeiten, die nur sozusagen in diesen Kontexten, die wir uns dann damit auch selbst schaffen, möglich sind. Insofern ist diese Arbeit natürlich wahnsinnig spannend, interessant, und insofern drückt sich das durchaus dann auch manchmal so in einer kuratorischen Haltung oder in einer kuratorischen Linie aus. Also auch hier greife ich wieder mit Constellations vor. Constellations war wahnsinnig politisch, ne? Und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, wie wäre Constellations geworden, hätten wir jetzt quasi eine staatliche, private, städtische Institution dahinter, dann, ich weiß nicht, ob das so funktioniert hätte.
Steigen wir mal ein in Constellations, oder? Ich glaube, das ist jetzt der Moment, an dem wir da mal reingucken, was das für ein Projekt ist.
Ich wollte gerade noch anschließen davor, und das passt jetzt eigentlich auch ganz gut zu dem Einstieg. Constellations und andere Projekte, aber das ganz besonders ist ein sehr persönliches Projekt, würde ich sagen, das aus persönlichen Erfahrungen entstanden ist. Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben mit queeren Orten, mit queeren Communities, auch Erfahrungen, die vielleicht manchmal gar nicht so schön sind, weil sie auch Erfahrungen des Verlusts sind im Prinzip. Also wir beschäftigen uns in Constellations, um das kurz nochmal zu fassen, mit queeren Orten, die es nicht mehr gibt, um das so ganz einfach zu sagen, und wurden neben diesem persönlichen Zugang auch so von der Fragestellung geleitet, warum ist es eigentlich so, dass diese Orte so verletzlich oder vulnerabel sind? Warum hören diese Orte auf zu existieren? Was liegt da dahinter? Da kommen dann gleich mal so unsere anderen Hüte irgendwie so mit ins Spiel, die wir auch aufhaben, nämlich dass wir schon sehr stark forschend arbeiten und aus der Forschung inspiriert sind. Da gab es auch so ein, zwei kleinere Projekte an der Uni, die wir zu dem Thema gemacht haben, zu dieser Fragestellung eben, warum diese Orte besonders verletzlich sind und auch gegenüber anderen Orten. Und da ist auch nochmal auch wieder so ein Corona-Thema irgendwie. Das war so ein Stichwort irgendwie für uns und auch eine Erfahrung einfach zu sehen, dass nach diesen 2, 3 Jahren, man weiß ja gar nicht mehr, wie lange das ist, Zeit ist ja relativ geworden dadurch, warum diese Orte dann sich nicht halten können und andere Orte das aber schon können.
Und daraus entstand eben dieser Research, ne? Also diese Forschung in und um die Orte, die es nicht mehr gibt. Und dann, und jetzt schließe ich wieder an, was ich vorhin gesagt habe bezüglich Entwicklung von den Vermittlungsformaten, dann haben wir versucht, dieses Wissen im Rahmen des Constellation Festivals, und da sind wir jetzt, ne, des Constellations Festivals in die Welt zu bringen. Und das Constellation Festival, das gab es 2-mal, ist ein Festival, in dem dezentral an mehreren Orten in der Stadt, also an queeren Orten, die es nicht mehr gibt, Veranstaltungen, Performances stattfinden in Kombination mit Hörbildern, in Kombination mit Hörbeiträgen, die speziell für diese Orte produziert und produziert wurden, die man sich dann im Rahmen von Collective Listenings mit dem Publikum gemeinsam an diesen Orten angehört hat und die von künstlerischen Setzungen, von künstlerischen Arbeiten dann an diesen Orten nochmal gerahmt wurden. Also die künstlerischen Arbeiten haben dann oftmals die Historie dieses Ortes dann auch in die Gegenwart gebracht. Man kann da auch, glaube ich, Beispiele bringen, wenn wir an beispielsweise Magnus Hirschfeld im Tiergarten denken, also ich denke mal, dass Magnus Hirschfeld vielen ein Begriff ist, gibt es natürlich aus historischer Perspektive sehr viel über diese Person zu sagen. Es gab dann im Tiergarten das Hörbild zu Magnus Hirschfeld, aber es gab gleichzeitig dazu auch noch eine künstlerische Performance, die Fragen der Gleichberechtigung, Fragen der Genderdiversität und so weiter aus der Jetztzeit verhandelt haben. Insofern war das Constellations Festival durchaus auch so eine Art Zeitreise, beziehungsweise hat es an diesen Orten Momente geschaffen, die sowohl Vergangenes mit Gegenwärtigen als auch mit Zukunftsperspektiven verknüpft hat.
Wenn ich dann noch vielleicht, darf ich da noch mal gleich ein anderes Beispiel anschließen, weil das...
Ich würde vielleicht trotzdem noch mal kurz sagen, was das Magnus-Hirschfeld-Institut denn war. Das existierte von 1919 bis 1933, wenn ich richtig informiert bin. Und das bot genderaffirmative Fürsorge und Beratung und Community Support. Und es wurde eben geleitet von dem Magnus Hirschfeld. Und es haben sich dort queere und transsexuelle und jüdische oder und auch jüdische Personen getroffen. Die hatten dort Unterschlupf gefunden und haben dort aber getanzt, gefeiert, geredet, gewohnt.
Ja, so vielen Dank für diese Kontextualisierung. Ich bin dann manchmal so arrogant und gehe einfach davon aus, dass alle alles wissen. Das ist natürlich nicht der Fall.
Das Gute ist ja auch, dass all diese Dinge, die wir hier besprechen, nachgehört werden können in den ganzen Archiven, die ihr produziert habt. Insofern, ich glaube, es ist gut, wenn wir da immer wieder so ein bisschen kontextualisieren, aber vieles, was ihr an Fragen vielleicht noch habt, nachdem ihr diese Folge gehört habt, können auch, glaube ich, über eure Hörbilder beantwortet werden.
Beim Hirschfeld-Institut ist es ja relativ evident, warum das vulnerabel war. Also 1933 wurde es dann wahrscheinlich relativ eng für bestimmte Personengruppen in Berlin. Aber es würde mich schon interessieren, was macht Orte vulnerabler als andere? Warum verschwinden manche, während andere bestehen bleiben?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Vielleicht der Grund, der am unmittelbarsten ist oder am erwartbarsten ist, jetzt auch so aus unserer Forschung und aus der Beschäftigung mit diesen Orten, ist so ein klassischer Gentrifizierung, Verdrängung. Das sind Orte, wo queere Praktiken stattfinden, Cafés, Buchläden, solche Orte werden so aus der Community heraus produziert, vielfach ohne viel Geld oder finanziellen Rückhalt, setzen natürlich auch bestimmte, in der Stadt bestimmte Ankerpunkte und werden dann sozusagen weggentrifiziert. Das ist so ein Grund dessen. Es gibt aber Gründe, die viel, viel schichtiger sind und wo wir auch festgestellt haben, zum Beispiel, dass so die queere Community überhaupt keine homogene Community ist und dass unterschiedliche Untergruppen der queeren Community unterschiedlich stark betroffen sind jetzt von Verdrängung zum Beispiel. Und ich denke da zum Beispiel an ein Beispiel, das wir auch in unserem Archiv oder eigentlich in dem Nothing That Ever Was Changes Projekt hatten, das Lipstick, eine Diskothek am Richard-Wagner-Platz, in also West-Berlin, Charlottenburg, eine lesbische Diskothek, die eigentlich immer so ganz gut funktioniert hat, aber halt dann zum Beispiel ab der Wende alle in den Prenzlauer Berg gewandert sind, weil es dort viel günstiger war und da abgewandert sind. Und die halt auch so einen lesbischen Besucherinnenstock hatten, die gesamtgesellschaftlich gesehen einfach weniger finanzielle Mittel hatten und dadurch diese Orte auch weniger tragen können. Und da ist es ja auch ganz interessant, eben bei so lesbischen Orten ist es ja auch ganz interessant, dass die hängen sich oft an schwule Orte an. Das heißt, die machen eine lesbische Frauennacht in schwulen Orten einfach nur deswegen, weil die sich selbst dann teilweise einfach auch nicht tragen können, weil sich da halt einfach auch so die Genderungleichheit der Gesellschaft einfach drinnen widerspiegelt. Also das wären jetzt zum Beispiel, es gibt auch viel banalere Beispiele, dass es irgendwelche Streitigkeiten gibt und die dann einfach nicht mehr weitermachen wollten. So.
In so feministischer oder queerer Stadtforschung wird ja dieses Prinzip von Flüchtigkeit oder von ephemeren und temporären Räumen mit so einer Ambivalenz betrachtet. Dass es auf der einen Seite natürlich ein Problem ist, dass diese Räume immer wieder verschwinden und man sich die immer wieder neu aufbauen muss und vielleicht diese Stabilität, sich auf bestimmte Orte beziehen zu können, nicht gegeben ist dadurch, die andere Communities viel selbstverständlicher haben. Und gleichzeitig beschreibt Munoz ja auch diese Idee von Unsichtbarkeit oder Temporalität als Strategie von Schutz und Überleben. Und insofern finde ich das, glaube ich, eine ganz interessante Frage, oder das würde mich jetzt auch nochmal interessieren in eurer Arbeit, inwiefern quasi diese, ihr da ja eine Aufbereitung oder Wiedersichtbarmachung von bestimmten Orten betreibt, indem ihr die wieder erzählt, indem ihr die Geschichten davon sammelt. Und gleichzeitig damit eine andere Langlebigkeit von diesen Orten herstellt, als sie vielleicht ursprünglich für sich vorgesehen hatten oder so. Und ob das vielleicht auch eine Ambivalenz ist, der ihr begegnet in eurer Arbeit.
Also das ist auf jeden Fall eine wahnsinnig spannende Frage. Danke. Da müsste man jetzt wahrscheinlich sehr lange drüber nachdenken. Ich versuche es jetzt trotzdem. Also erstens bin ich ja der Meinung, dass Sichtbarkeit über lange Zeit jetzt auch überbewertet wurde. Weil was haben wir von der ganzen Sichtbarkeit? Ne? Sichtbarkeit hin, Sichtbarkeit her. Transpersonen werden weiterhin auf der Straße attackiert, vielleicht auch aufgrund der Sichtbarkeit. Bestimmte Institutionen werden besprüht, beschmiert, attackiert aufgrund ihrer Sichtbarkeit. Also ich würde Sichtbarkeit nicht mehr, und ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen geändert, ich würde Sichtbarkeit nicht mehr als absolut positiv konnotierte Qualität beschreiben. Das ist sicherlich eine Ambivalenz, die sich so in der letzten Zeit zunehmend gezeigt hat. Gleichzeitig würde ich aber auch noch sagen, oder möchte ich gern auch noch sagen, zum Thema Ephemer, zum Thema Verschwinden, zum Thema Wiederauftauchen und so weiter. Das Verschwinden ist für mich jetzt nicht a priori ein Problem, sondern ich sehe es tatsächlich auch eher als Möglichkeit man kann es auch als Möglichkeit zur Weiterentwicklung sehen. Also ich sehe in diesem Verschwinden und Wiederauftauchen eigentlich auch oftmals ein Narrativ des Empowerments, also ein Narrativ der Kontinuität. Also Kontinuität heißt ja nicht, dass ich quasi an einem Ort bleiben muss. Kontinuität kann sich ja auch in sehr stabilen Netzwerken äußern. Kontinuität kann sich in stetiger Auseinandersetzung mit bestimmten Themen, in Aktivismus, in Aktionismus, in politischer Arbeit äußern. Beispiel Christiane Seefeld. Christiane Seefeld, die in den 1980er Jahren eine der wenigen offen lesbisch lebenden Frauen in der DDR, die ihre Dachgeschosswohnung an der Eberswalder Straße jeden Sonntag zugänglich gemacht hat für politische Arbeit in der queeren Community, für Partys, für Tanzveranstaltungen, wo sich, wie sie sagt, auch mal zwei Jungs küssen durften oder wo sich auch mal zwei Frauen an der Hüfte fassen durften, ohne dass die Staatssicherheit sofort eingegriffen ist. Das hat sie quasi in ihrer Wohnung im sechsten Stock in der Eberswalder Straße möglich gemacht, in ihrer Atelierwohnung, immer am Sonntagnachmittag. Und jetzt kann man raten, was quasi aus, oder man kann schon vermuten, was aus diesen sonntäglichen Veranstaltungen wurde. Es wurde der immer noch bestehende Sonntagsclub, der im Prenzlauer Berg seitdem konstant politisch und sozial aktiv ist. Also insofern kann man zum Beispiel sehr gut argumentieren, das Verschwinden der Wohnung als Zufluchtsort, als Ort queerer politischer Arbeit ist zwar als Raum, also als Ort verschwunden, aber er hat ein Netzwerk aufgebaut und Institutionen gestärkt, die bis dato aktiv sind und immer noch weiterwirken.
Ein Nachhaken oder so ein Nachkommentar dazu. Ich hatte auch so einen Vortrag mir angehört von Armin Gaziani, Und der beschreibt ja zum Beispiel diese Entwicklung von Gayborhoods in Städten und hat da eine ganz ähnliche Perspektive vielleicht, dass er zum einen diese gesellschaftliche Deprivilegierung von Frauen in als quasi lesbische Communities beschreibt und dann zum Beispiel auch aufzeigt, warum lesbische Communities vielleicht woanders leben als schwule Communities in der Stadt, weil sie eine andere ökonomische Stabilität haben oder Kraft haben. Und gleichzeitig beschreibt er aber auch dieses, dass Städte vielleicht weniger und weniger so einzelne Gayborhoods haben, ist auch ein Zeichen davon, dass eine bestimmte Notwendigkeit wegfällt, dass es nur noch dieses eine Viertel gibt, in dem sich queere Menschen sicher fühlen können. Also insofern auch da vielleicht dieses Verschwinden eines bestimmten Bildes, eines ganz spezifischen Gayborhoods in so ein Diffundieren in die ganze Stadt hinein, was eine Kontinuität von Community irgendwie auch ausdrücken kann und was nicht ganz direkt ablesbar ist in so einer Kontinuität von einem Raum, sondern genau. Also insofern ganz interessant, dass du das da auch nochmal so aufgedröselt hast, ja.
Ja, ich meine, das ist ja auch ganz interessant, wenn man sich auch so diese Entwicklung anschaut. Also wir reden jetzt auch, oder von dem du redest oder Gassiani redet, das ist ja auch ein sehr, sage ich mal, europäisch-nordamerikanisches Konzept. Also wenn wir uns in anderen Kontexten bewegen, dann sind da die Themen schon auch nochmal anders gelagert. Und so das Aufkommen der Gayborhoods ist natürlich auch irgendwie so ein Schutz. Man kreiert Community um einen Raum oder um einen Ort, findet dadurch Schutz, findet aber auch dadurch Gemeinschaft. Also ist jetzt auch die Frage, ob der Schutz jetzt gar nicht mehr so da ist. Also ich würde sagen, der ist schon da. Der äußert sich halt vielleicht jetzt weniger stark als jetzt so in ganzen Nachbarschaften. Aber es gibt natürlich immer noch diese Räume, die Schutzräume sind, die total wichtig sind für unterschiedliche queere Gruppen. Also auch dieses Gender-Thema ist da ja auch nochmal interessant bei den Gayborhoods, die sich ja eigentlich meistens um schwule Männer gebildet haben, die überhaupt die Fähigkeit haben, Besitz zu erwerben, sich in bestimmten Orten einzunisten. Und dem würde ich gern auch so nochmal, weil wir jetzt bei Gassiani sind, auch nochmal so ein anderes Buch, die Gegenstände von Jan-Jack Giesecking, Queer New York, wo wir auch total dankbar sind, weil das Buch namensgebend ist für unser Festival Constellations. Und Giesecking beschäftigt sich in New York mit Räumen von lesbischen Frauen, von Flinterpersonen und kommt da zu diesem Schluss, dass es in diesen Gruppen viel stärker jetzt um diese Netzwerke geht, also um, wird in dem Buch als Konstellationen eben beschrieben oder Constellations, dass es diese Netzwerke gibt, die resilient sind, die weniger lokal, örtlich abhängig sind, aber einfach einen ganz anderen Raum eigentlich aufspannen. Und das ist ja, finde ich, schon auch interessant, da nachzudenken. Und das hat uns tatsächlich jetzt bei Constellations auch immer wieder beschäftigt, weil diese Netzwerke das sind, was stärker bleibt, auch wenn die einzelnen Orte verschwinden.
Das war auch was ich mich gefragt hatte. Es gibt ja, also ihr sprecht ja selber von eurer Arbeit als Oral History und ich glaube, dieses Konzept würde ich dir überlassen, gleich einzuführen vielleicht. Aber ein Element davon ist ja, dass es bei Oral Histories ein bisschen Umkehrung von so klassischer Geschichtsschreibung gibt und es nicht mehr stark darauf ankommt, dass irgendwas in klassischen Textformen festgehalten ist, sondern sich eben eher über eine körperliche und eine emotionale Ebene mitteilt. Und es gibt aber auch diesen Ansatz, dass diese Geschichten und das Geschichtenerzählen eigentlich eine Form von Erkenntnisprozess sind, weil sie darauf hindeuten, was eigentlich das Relevante war für diese eine Person in einem Moment. Also eigentlich quasi darin sichtbar wird, wie diese subjektive Wahrnehmung von einem Moment oder von einem Raum oder sowas war. Und wenn ihr jetzt diese Hörbilder produziert, dann frage ich mich, sind das auch Prozesse, in denen ihr mit den Menschen gemeinsam lernt, was das für Orte waren? Und das trägt sich ja dann auch wieder in diese Netzwerke rein und hält oder macht was Neues auf, was einen irgendwie auf eine andere Art und Weise wieder neue Verknüpfungen herstellt und neue Netzwerkverbindungen und sichert, stärkt.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall viel lernen ist da dabei, jetzt auch irgendwie in dem Kontakt und in der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Personen, die auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, auch manchmal irgendwie unterschiedlichen Alters sind. Da gibt es so schöne Begegnungen, wo man dann so plötzlich merkt, wo dann jüngere Personen dann plötzlich sagen, ah ja, wir glauben, wir machen da jetzt alles neu und machen da jetzt irgendwie so diesen coolen Ort irgendwie so für Flinter und Transpersonen, und dann hören sie da sowas nach und dann kommen sie drauf, ja okay, das gab es in den 80er Jahren auch schon. Und so, und das sind dann so die schönen Momente, wo man dann so denkt, dass man durch so einzelne Oral Histories eigentlich auch so ein bisschen in dem Fall jetzt auch so Generationen zusammenführen kann und einfach sieht, ja, wir bewegen uns nicht in diesem kontextlosen, aber auch zeitlich kontextlosen Raum und müssen alles neu aufbauen, sondern es gibt so ganz viel persönliches Erfahrungswissen, Erkenntniswissen, das in den einzelnen Personen drinnen steckt, dass wenn wir das anzapfen, wo wir irgendwie so im Heute irgendwie ganz viel lernen können. Und das ist, finde ich, auch das Schöne jetzt so an diesen Oral Histories, das uns da irgendwie so getrieben hat und auch irgendwie so ein bisschen wegbringt von so einem scheinbar objektiven, forschenden Blick hin zu einem Interesse, nicht nach der Wahrheit oder nach der objektiven Wahrheit, so war dieser Ort und das ist an diesem Ort passiert, sondern da geht es ganz stark auch immer um die einzelne Person, die sich an diesen Ort erinnert. Und wir wissen das ja selber aus unseren Erinnerungen. Die trüben uns manchmal und manchmal denken wir an irgendwas und denken wir, war das wirklich so cool damals oder ist das wirklich so wahr? Also so, da geht es dann irgendwie nicht mehr darum, irgendwie so, dass das wahr ist, sondern da geht es eher so um einen Erfahrungswert und so ein Weitergeben irgendwie von Erfahrungen, würde ich sagen.
Also zur Einordnung, die Oral History ist eine Disziplin, die entstand so in etwa in den 1960er Jahren als Gegenbewegung zur klassischen Geschichtswissenschaft, die sich nämlich auf schriftliche Archivarien eigentlich bezog und also sprich offizielle Quellen. Und es gab einen britischen Soziologen, der hieß Paul Thompson, und der nannte die Oral History eine radikale Demokratisierung von Geschichte. Warum? Weil sie nämlich die Erinnerungen von Personen einbezieht, die sonst in den offiziellen Archiven nicht vorkommen. Also das wären jetzt Arbeiterinnen, Migrantinnen, Queer-Communities oder subalterne Gruppen. Aber von diesen 60 Jahren können wir jetzt einen Bezug machen zu vielleicht einer bisschen zeitgenössischeren Theoretikerin, Philosophin. Das wäre Judith Butler. Ich glaube, die spielt auch eine Rolle bei euch und für euch in eurer Arbeit. Die nämlich überhaupt die Frage stellt, wer darf denn überhaupt als öffentliches Subjekt erscheinen?
Ich glaube, wo Judith Butler so ganz stark eine Rolle spielt, ist in dem Thema, dass, also so der klassische Ansatz, dass Gender performativ ist, wir ganz stark eben über Praktiken arbeiten und über performative Praktiken arbeiten und da auch nochmal das mit Raum zusammenbringen und eigentlich über Raum immer nachdenken, dass er performativ produziert ist und deswegen auch Räume jetzt per se nicht queer sind, oder Frauenräume oder also die diese Eigenschaften nicht haben, sondern erst die Praktiken machen sie zu diesen Räumen. Das heißt, die sind jetzt auch nicht neutral, aber sie lassen bestimmte Praktiken zu und dadurch entstehen diese Räume. Also da gibt es vielleicht nochmal irgendwie so einen Anschlusspunkt zu Judith Butler.
Aber vielleicht habt ihr auch einfach Lust, uns nochmal zu erklären, wie ihr Oral Histories verwendet und nutzt, oder? Das ist, glaube ich, ein Begriff, mit dem ihr euch viel auseinandersetzt. Du hattest das, Christian, gerade schon so ein bisschen angefangen und ich glaube, das wäre interessant. Ich habe euch da zucken sehen. Ihr wollt da, glaube ich, noch was sagen.
Ich glaube, ich kann da sehr gerne was dazu sagen. Und zwar, Heimo, du hast jetzt ganz wunderbar gesagt, dass die Oral History auch als ein radikales Format beschrieben wurde. Dem würde ich mich gern auch aus unserer Praxis heraus anschließen, also radikal im Sinne von an die Wurzel gehen, also im Sinne von die Radix, die Wurzel, ne? Man geht sozusagen an die Wurzel einer Geschichte, insofern radikal. Und ich würde da gerne die Kraft und die Macht der Anekdote auch hervorheben. Die Macht der Anekdote dahingehend, als dass die Anekdote ja oftmals in der Lage ist, über ein Narrativ wahnsinnig komplexe Zusammenhänge, komplizierte Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen. Und wir können Judith Butler lesen, wir können Munoz lesen, wir können Donna Haraway lesen und werden natürlich daraus viel schlauer, ganz klar. Aber wir können uns auch eine Anekdote aus irgendjemandes Leben anhören und plötzlich verstehen wir Gentrifizierung. Und plötzlich verstehen wir, was es bedeutet, diskriminiert zu sein. Und plötzlich verstehen wir, was all diese Konzepte, die man natürlich theoretisch ganz wunderbar fassen muss und kann, plötzlich verstehen wir die auf so einer Bauchebene. Und das, glaube ich, ist eine Macht, das ist eine Kraft, das ist eine Superpower, die die Anekdote meines Erachtens hat. Und die Qualität der Oral Histories ist nun mal, dass sie die Anekdote als Mittel zulässt, was die Akademie oftmals nicht tut.
Da kann ich jetzt nur erstmal staunen und nicken, weil das ist sehr, sehr gut beschrieben worden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, in den ich gerne noch mal reingehen würde. Diese Frage, was es bedeutet für euch, an eben Universitäten zu lernen, die ja als Institution in einer Logik und in einem Machtverhältnis immer schon stehen und das irgendwie immer wieder reproduzieren, wogegen ihr eigentlich in euren Projekten immer wieder anarbeitet. Und es würde mich irgendwie interessieren, in was für Zwickmühlen ihr geratet, wenn ihr an der Uni arbeitet und diese Methoden anwendet und diese Themen irgendwie behandeln wollt.
Ach, da gibt es so wahnsinnig viele Zwickmühlen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde zum Beispiel schon mal behaupten, dass einer meiner größten Feinde der Studienplan ist. Also der Studienplan, der vorgibt, was unterrichtet werden muss. Und ich unterrichte Architektur und Urban Design. Und der Studienplan gibt vor, dass man am Semesterende Grundrisse, Pläne und Schnitte abgeben muss. Jetzt ist natürlich, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir in Zeiten des Klimakollapses mittlerweile unisono, würde ich mal fast behaupten, oder wir sollten unisono der Meinung sein, dass Bauen eine der unnachhaltigsten Tätigkeiten in der Welt ganz generell ist, ja, und dass eigentlich das Beste wäre, wir bauen überhaupt kein Haus mehr, dann komme ich natürlich in einen Konflikt mit dem Studienplan. Ja? Also wenn ich mit den Studierenden kritisch hinterfrage, ob Bauen denn überhaupt sozusagen a priori das ist, was wir als Planende tun müssen, dann ist das manchmal echt ein Problem, ne? Weil dann entwickeln wir Projekte, wo es darum geht, eben nicht zu bauen. Oder kommen wir zu Projekten, wo zumindest kritisch hinterfragt wird, ob es denn jetzt sinnvoll ist, ne? Also da irgendwelche Wohnhochhäuser, Städte planerisch smart zu platzieren oder ob wir uns einfach darum kümmern sollten, dass wir bestehende Raumressourcen einfach neu nutzen. Ne? Und da haben wir manchmal einfach ein Problem mit dem Studienplan. Aber ich sag mal, da kann man ja auch irgendwie smart und clever und manchmal auch frech mit umgehen und dann kriegt man das auch irgendwie hin. Ne? Aber das sind schon Dinge, mit denen, wo man auf Konfrontation geht, auch im Kollegium teilweise. Ne? Und die Studierenden, auch die Generation, die da heranwächst, für die ist das völlig klar. Das ist eine Generation, die meines Erachtens tatsächlich auch sehr willig ist, Dinge auch wieder zu verlernen und Neues, Nicht-Modernes zu erlernen.
Ich finde ja auch, dass die weil wir vorher so von feministisch-queerer Theorie gesprochen haben und Gender Studies und Queer Theory und queer Methoden einem auch helfen, jetzt auch aus der forschenden Perspektive jetzt nochmal irgendwie vielleicht darüber hinausgehend irgendwie über die lehrende Perspektive an der Uni, einfach Normen zu hinterfragen, also so dass hilft uns ja sehr und da ist so ganz gut, irgendwie so einen ganzen Studienzweig sozusagen hinter einen zu haben und zu sagen, ja, also Objektivität, nein, ist nicht. Alles ist situated knowledge, wie Donna Haraway sagt zum Beispiel. Alles ist irgendwie total kontextabhängig und kann nicht den Anspruch einer Generalisierbarkeit haben. Und das hilft einem ja auch irgendwie in Forschung zu sagen, weil es gibt ja schon auch in Abhängigkeit von unterschiedlichen Disziplinen, aber es gibt ja schon auch so diesen Ansatz, irgendwie so dieser Allmacht oder diesem Versuch, irgendwie so, sei es über Triangulierungen, irgendwie so die allgemeingültige Wahrheit herauszufinden. Und da helfen einen solche Ansätze auch. Und ich finde, das ist auch ein total produktives Feld, mit queeren Methoden zu arbeiten, die eben Normen hinterfragen, die Binaritäten auflösen, die diese Situiertheit ganz stark in den Fokus rücken. Um mit diesen Methoden zu arbeiten, aber in anderen Bereichen und sich nicht nur mit queeren Personen und queer marginalisierten Personen auseinanderzusetzen, sondern auch mit so viel generellen Themen. Und so ein Thema, das mich zum Beispiel so umtreibt, ist auch, wie kann man Stadtplanung zum Beispiel generell über eine queere Linse generell verändern, ohne dass es jetzt irgendwie eine Stadtplanung für queere Personen ist, sondern eine Stadtplanung, die zum Beispiel dann Binaritäten wie öffentlich und privat auflöst, die so ja eigentlich nie existiert haben. Wir hantieren da immer mit dem öffentlichen Raum und mit dem privaten Raum, aber diese klare Abgrenzung gibt es ja nicht. Das sind ja auch alles Graubereiche und auch alles Spektren, mit denen wir arbeiten. Und das
haben wir in der Architekturlehre einfach so gelernt. Ne? Das ist halt, weil das in der Moderne so definiert wurde. Le Corbusier hat gesagt, es gibt öffentlich und privat und deswegen tradieren wir das seitdem immer weiter. Und ich glaube, es ist auch unsere Verantwortung als Lehrende und unsere Pflicht, da gewisse den Status quo auch in Frage zu stellen, und auch das ist eine queere Praktik, ne? Den Status quo nicht als die Ultima Ratio anzuerkennen, sondern erstmal kritisch zu sein.
Ja, und das ist manchmal halt auch so ein bisschen in der Erfahrung gesehen, gar nicht, weil du hast vorher von Unlearning gesprochen oder so, auch gar nicht so einfach, also für uns jetzt, aber auch irgendwie für Studierende zum Beispiel, wenn man ich habe so ein paar Mal so Seminare angeboten, wo eben der Output jetzt zum Beispiel kein Grundriss ist oder so ein klassisches Referat oder so, das irgendwie selbstbestimmter ist. Und da hat man schon auch gemerkt, also alle haben gemerkt, dass es total schwierig ist, sich da wirklich zu befreien eigentlich von diesem Output-Produktorientiert, sondern sich, also das ist, finde ich, auch so noch so ein Thema, das da irgendwie eine Rolle spielt.
Ich komme nochmal auf Butler, weil das springt da jetzt ein bisschen, ich versuche dann, glaube ich, einen ziemlichen Spagat. Also für Butler bedeutet ja auch, also ist die Frage, wer darf denn überhaupt als Subjekt öffentlich auftreten? Und diese Öffentlichkeit bringt natürlich auch eine Verletzbarkeit mit sich. Ich versuche jetzt diesen Dreh zu machen zu den Räumen und zu den Orten, von denen die Sprache war und immer noch ist. Avery F. Gordon spricht davon Ghostly Matters, also den Gespenstern der Stadt. Also Dinge, die vielleicht nicht sichtbar sind und trotzdem präsent. Also wenn ich jetzt das zusammendenke, frage ich mich, wo sind denn jetzt in Berlin Orte, die eben nicht sichtbar sind in der allgemeinen Wahrnehmung, die aber für oder von bestimmten Gruppen zu bestimmten Zwecken aktiviert werden. Also das würde mich jetzt total interessieren, weil mir entzieht sich das, wenn ich jetzt zurückdenke, als ich nach Berlin kam vor 25 Jahren, war die ganze Stadt voll dieser Orte, dieser Club, Sonntagclub. Also es gab Montag bis Sonntag immer irgendwo einen entsprechenden Club. Ja, und die haben natürlich durch diese quasi Unsichtbarkeit, diese Illegalität dieser Aktivitäten auch irgendwie überbrücken können, überspielen können. Wenn wir jetzt auf diese kulturelle, räumliche Karte Berlins schauen, gibt es da irgendwelche Orte oder Tendenzen, die sich da abzeichnen?
Wir würden die jetzt, glaube ich, nicht hier erwähnen, weil das ist schon auch so ein Thema, und ich glaube, das schließt zu einer Frage von vorhin an, mit dem wir uns natürlich stark beschäftigt haben. Also welche Orte kann man überhaupt irgendwie sichtbar und öffentlich machen und sich erschließen? Und da gab es viele Diskussionen jetzt bei uns, jetzt auch in dem Projekt. Das war mitunter auch ein Grund, sich auf queere Orte, die es nicht mehr gibt, irgendwie zu verlassen, um nicht einfach bestimmte Orte einfach sichtbar zu machen. Und Sichtbarkeit ist ja politisch. Ja? Also so, das ist ja einerseits politisch, weil es irgendwie eine Form von Anerkennung ist, aber so auch umgekehrt die Unsichtbarkeit auch gewisser Schutz ist oder umgekehrt die Sichtbarkeit eine Gefährdung ist für Personen. Also deswegen ist das, finde ich, spielt das eine Rolle. Ich jetzt auf deine Frage konkret kann ich jetzt so nicht antworten, wo diese Orte, also es gibt diese Orte und diese Orte sind wichtig und diese Orte sind wichtig für uns und für andere queere Gruppen, dass es diese Orte gibt und die werden gefühlt auch immer wichtiger, weil wir, Lukas hat es ja davor schon auch so kurz angesprochen, schon diese Tendenz merken, dass queerfeindliche Übergriffe zunehmen, transfeindliche Übergriffe zunehmen, damit zu tun hat, dass es irgendwie, dass wir uns in einem politischen Klima befinden, wo sowas für bestimmte Gruppen oder okay ist auch oder irgendwie das auch ja, also im Prinzip okay ist. Und ich glaube, das ist schon auch wieder so ein Zeichen, wo diese Orte wichtig sind und wo es auch wichtig ist, die Unsichtbarkeit dieser Orte zu schützen. Also okay. Weil es ja da direkt um die Sicherheit von Personen und Menschen geht.
Okay, die Antwort ist, es gibt diese Orte noch.
Willst du ein Beispiel? Du hättest wahrscheinlich gerne ein Beispiel oder eine Anekdote.
Ich kann damit leben, wenn ihr diesen Ort jetzt nicht erwähnt.
Ich kann dir was sagen.
Ja, gut.
Ja? Also tatsächlich auch aus unserem Constellations Archiv. Na, also es gibt ein berlinweites Netzwerk von Orten, wo Frauen, Flinterpersonen regelmäßig Kampfsportarten trainieren. Das sind teilweise irgendwelche Keller, das sind teilweise irgendwelche Sporthallen von Schulen, von Kindergärten, von Vereinen, sind aber auch irgendwelche alltäglichen Räume, von denen man gar nicht erwarten würde, dass man dort überhaupt Kampfsportarten trainieren kann. Und das sind sozusagen Netzwerke, wo queeres Empowerment praktiziert wird, teilweise hinter verschlossenen Türen, bewusst hinter verschlossenen Türen, um diese Communities in ihrer sich selbst empowernden Praxis natürlich nicht zu exponieren und nicht über Sichtbarkeit einer bestimmten Gefahr auszusetzen, die, wie Christian gerade gesagt hat, in dem politischen Klima, in dem wir sind, leider zunehmend wächst. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, dass diese Geschichte jetzt eigentlich ganz schön zeigt, wie Sichtbarkeit natürlich nicht nur was Positives ist, sondern eben auch eine Gefahr darstellt. Und ich glaube, das passt vielleicht auch ganz gut jetzt als Abrundung oder als Abschluss zu deiner Frage bezüglich Judith Butler. Das Subjekt, das sichtbar werden muss, will. Ja? Okay?
Genau, damit können wir Butler abschließen. Foucault hätte ich noch auf dem Zettel, den können wir überspringen.
Ich würde jetzt vielleicht nochmal reingehen, weil ich es ganz schön fand, dass wir gerade in diese Sphäre der Ambivalenz gestartet sind mit dieser Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit, was ist davon gut und was ist davon irgendwie das Gefährliche. Vorher gab es eine ganz klare Lesart, dass Sichtbarkeit immer gut und wichtig ist und jetzt wird es ambivalent und wir müssen vielleicht da nochmal neu drüber nachdenken. Und Christian, du hast gerade darüber gesprochen, dass Gender Studies und queere Perspektiven so gut darin sind, Binaritäten aufzubrechen, klare Antworten irgendwie zu irritieren. Und was damit passiert, ist ja, dass alles so ein bisschen schwerer lesbar wird. Und wir hatten, glaube ich, als Positivbegriff für diese Sendung auch mitgenommen, so Messiness und bisschen Chaos, Unlesbarkeit und unklare Grenzen, keine Grenzen. Und ich glaube, das fände ich jetzt nochmal auch in Rückbezug auf unser Staffelthema, wo wir sagen, wir wollen irgendwie über dieses Demokratisierungspotenzial sprechen. Wenn ich euch höre, wie ihr über dieses Aufbrechen von Binaritäten sprecht, in allen unterschiedlichen Handlungsfeldern, die wir jetzt schon besprochen haben, dann ist es natürlich eine, eine Bewegung, die ganz klar nicht dem entspricht, was aktuell eigentlich passiert, dass immer stärker darauf gepocht wird, dass klare Grenzen, klare Zuschreibungen, klare Lösungen und Antworten auf alles existieren. Insofern vielleicht die Frage, liegt in diesem Weggehen von der Binarität, in dieser Messiness vielleicht dieses demokratische Potenzial von euren Arbeiten?
Ich finde, das ist auch eine sehr interessante Frage, dass wir auch da hinlanden und irgendwie dieses Potenzial von Messiness. Ich finde, es gibt ja auch gar kein Outside von Messiness. Also wir interessieren uns für Stadt und Städte und städtische Prozesse. Und Städte sind fragmentarisch, die sind nicht linear, die entwickeln sich nicht linear, die sind einfach messy, da passieren ganz viele Sachen zeitgleich, es passieren Konflikte zeitgleich. Und das ist natürlich, wenn man das als Potenzial vielleicht auch sehen kann, dann würde ich, glaube ich, sagen, jetzt irgendwie um den Schnelldurchlauf zum Argument machen, dass das schon demokratiebildend ist, ja, weil es mehr der Realität entspricht als irgendwie so eine ganz klare Ansage und eine ganz klare Cause-and-Effect-Ansage, ja, also lineare Strukturen. Deswegen kann man irgendwie ich finde es schon auch gut, die Messiness zu feiern, auch wenn es manchmal schwer auszuhalten ist, weil es natürlich irgendwie überfordernd ist und komplex ist und vorgefertigte Meinungen plötzlich total über den Haufen wirft, weil man irgendwie so ganz viele andere Meinungen, Aspekte, Lebensrealitäten mitkriegt. Also es kann schon irgendwie viel sein, aber andererseits bin ich schon dafür, dass man das irgendwie feiert, weil so einfache Erklärungsmodelle halt dann oft zu kurz greifen und die dann genau eben in so Normen sich befinden. Also die fassen dann sozusagen so einen scheinbaren Mainstream irgendwie mit ein, wo sich ganz viele dann eben ausgeschlossen fühlen. Um das zu verhindern, glaube ich, muss man einfach Messiness umarmen.
Embrace Messiness, ja. Ich schließe mich an. Ich würde Folgendes ergänzen wollen. Was ist das Gegenteil von messy? Das Gegenteil ist sauber. Wenn wir uns Diskurse angucken, dann wollen wir doch, dass die nicht sauber sind. Wir wollen, dass Diskurse messy sind. Wir wollen poly, wir wollen pluri, wir wollen multi und nicht mono. Von daher ist für mich Messiness auch ein Bekenntnis zur Heterogenität, zur Pluralität und zur Vielfalt. Und dann würde ich darauf folgend auch noch sagen, dass daraus natürlich ein Bekenntnis zum agonistischen Diskurs resultiert und nicht zum Konsens. Also Messiness ist für mich eher eine Form des agonistischen Diskurses, während der Konsensdiskurs für mich eine saubere, weichgewaschene Art der Debatte auch repräsentiert. Also deswegen auch von meiner Seite, let's embrace messiness.
Ich wüsste nicht, wie wir besser abschließen könnten mit dieser Folge. Wir haben jetzt fast eine Stunde, ich glaube eigentlich eine Stunde gesprochen. Und insofern würde ich, glaube ich, auch wenn es natürlich noch ganz, ganz viele Dinge gibt, die ich mit euch noch besprechen könnte und von euch lernen wollen würde, würde ich es für diese Folge dabei belassen. Ich glaube, es gibt noch ganz, ganz viel zu hören und zu lernen in den vielen tollen Arbeiten, die ihr schon gemacht habt. Und ihr habt jetzt ein Festival, was bald anfängt, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, was in den Startlöchern ist im Moment, ist das MOWE-Festival, das Moabit Wedding Festival für Kunst und Stadtkultur, kurz MOWE. Und dann gibt es auch einen Open Call für die Festivalausgabe im Jahr 2026, die im Mai stattfinden wird. Also stay tuned.
Das Ganze ist natürlich gratis und höchst empfehlenswert. Let's embrace messiness. War super. Vielen Dank.
Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht.
Danke euch. Vielen Dank.